Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Ich bin ein Partisan der Friedensbewegung, das sagt der israelische Schriftsteller Abraham Ben-Joshua über sich. Seine Vorstellung vom Frieden für Israel, die haben sich in den letzten Jahren allerdings sehr geändert. Abraham Ben-Joshua ist einer der ganz bekannten Namen in Israel. Neben Amos Oz und David Grossmann ist er seit Jahrzehnten einer der linken Schriftsteller in dem Land und einer der bekanntesten Friedensaktivisten. Abraham Ben-Joshua wurde 1936 geboren. Einer seiner Romane wurde zu einem der 10 wichtigsten Bücher Israels gewählt. Er hat unter anderem die höchste Auszeichnung des Landes, den Israelpreis, bekommen. Sein jüngster Roman heißt Der Tunnel. Der ist im vergangenen Jahr in Israel erschienen und jetzt auch bei uns. Und ich konnte vor der Sendung mit ihm sprechen und habe zuerst gefragt, bevor wir jetzt über Ihr Buch reden, wüsste ich doch gern, wie es Ihnen geht nach der vergangenen Woche, in der hunderte Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert wurden. Hatten Sie da Angst um sich, um Ihre Familie, um Freunde?
No, I have to say to you no, because the majority of these rockets are not coming to the central area. And we have been used to this already. This is unbelievable.
Also ganz ehrlich, nein. Die Mehrheit der Raketen haben ja auch Zentral-Israel gar nicht getroffen. Und ich muss auch sagen, wir sind mittlerweile daran gewöhnt. Wir sind ein sehr starkes Land mit einer sehr starken Armee. Trotzdem sind 600 Raketen auf uns abgeschossen worden, von denen die Mehrheit gar keinen Schaden angerichtet hat, weil sie uns nicht mal erreicht hat. Und Gott sei Dank wird fast auch nie jemand dabei getötet. Aber es ist verletzend, auf gewisse Weise so beschossen zu werden. Und es ist für uns Israelis, aber genauso für die Palästinenser einfach verrückt, diese Situation, in der wir hier leben. Ich muss aber auch sagen, ich halte die Hamas wirklich für schuldig in diesem Fall. Und das ist wohl auch der Grund, warum diese Zwei-Staaten-Lösung Israel-Palästina nicht mehr funktionieren kann, solange die Hamas im Gazastreifen das Sagen hat. Und das sage ich als Linker, das sage ich als jemand, der für den Friedensprozess ist. Aber in dem Fall muss ich ganz deutlich sagen, ich verurteile die Hamas und mache sie auch dafür verantwortlich für diese unhaltbare Situation. Und sie haben es einfach nicht geschafft, einen Staat aufzubauen, der einen gewissen Reichtum an die eigenen Leute weitergibt, einen gewissen Wohlstand.
Jetzt sind wir gleich aufs Feld der Politik geraten, Herr Joshua. Dann bleiben wir noch mal einen Moment dabei, bevor wir über Ihren Roman sprechen. Sie haben viele überrascht in Israel, als Sie im vergangenen Jahr die Zwei-Staaten-Lösung, die Sie gerade angesprochen haben, für tot erklärt haben. Vielleicht können Sie uns das an der Stelle kurz erklären. Warum denken Sie, dass die Zwei-Staaten-Lösung keine Chance mehr hat?
Oh, if I will start with story, it will be, we take all the interview instead of speaking about my book. But I have to say, I was for 50 years partisan of the two-state solution from the beginning, from 67, when people were saying there is no Palestinian people.
Wenn Sie wirklich wollen, dass ich darüber lang und breit Erklärungen abgebe, dann haben wir gar keine Zeit mehr, über mein Buch zu reden, aber ich versuche es mal. 50 Jahre lang war ich wirklich ein Partisan der Zwei-Staaten-Lösung. Und ich habe seit 1967, wo viele in Israel nicht einmal zugestanden haben, dass es so etwas wie das palästinensische Volk gibt, habe ich mich dafür eingesetzt, dass es diese Zwei-Staaten-Lösung gibt. Aber es hat eben Entwicklungen gegeben, wie die Annexion von Ost-Jerusalem und dann vor allen Dingen das ganz große Problem in der Westbank mit den Siedlern. Und auch da mache ich ehrlich gesagt die europäischen Staaten und auch die Amerikaner mit verantwortlich und verurteile einfach ihre Politik, dass sie sich nicht einfach vehement gegen diese Siedlungspolitik Israels ausgesprochen haben, dass sie nicht gesagt haben, wir verstehen euer Sicherheitsbedenken, wir verstehen, dass die Armee noch 100 Jahre da sein muss, aber ihr dürft auf keinen Fall dort Menschen ansiedeln. Das ist nicht geschehen und das war ein riesengroßer Fehler und jetzt ist einfach vieles zu spät. Und die Palästinenser haben dann ihres dazu beigetragen, dass es halt immer schwieriger geworden ist mit diesen zwei Staaten und ich kann mich nur wiederholen. Ich komme von der Linken, ich komme aus der Friedensbewegung und das große Problem heutzutage ist aber nicht, ob eine Zwei-Staaten-Lösung noch möglich ist, sondern das große Problem, was wir in Israel heute haben, ist die Apartheid in der Westbank und das muss gelöst werden. Das ist wie ein Krebsgeschwür, das sich immer weiter in die israelische Gesellschaft ausbreitet und diese Apartheid, die muss man Schritt für Schritt abschaffen. Man muss den Palästinensern mehr Rechte geben, auch mehr Bürgerrechte geben und das ist zurzeit das, was aktuell ist. Und auch bei den letzten Wahlen hat die Zwei-Staaten-Lösung bei keiner politischen Partei mehr eine Rolle gespielt, auch nicht mehr bei der politischen Linken.
Even in the left, don't speak anymore about this solution because it is impossible.
Aber es ist gut, dass wir darüber sprechen, weil wir sind gar nicht so weit weg von den Themen in Ihrem neuen Roman, in dem Roman Der Tunnel. Aber ich würde gerne erstmal beim Anfang sozusagen anfangen. Es geht um mehrere große Themen in dem Buch. Es geht um Demenzerkrankung eines älteren Mannes, um sein Leben mit seiner Frau und seiner Familie. Aber es geht eben auch um das Zusammenleben von Juden und Palästinensern in Israel. Aber fangen wir erstmal mit dieser Grundlegung an, dieses Thema der Demenz. Warum haben Sie sich das vorgenommen für diesen Roman?
You know, first of all, dementia is becoming more and more popular because life is now becoming more and more continuing. So dementia is becoming the malady of the future.
Nun, wissen Sie, Demenz breitet sich ja immer mehr aus, weil wir Menschen auch immer länger leben. Es ist sozusagen die Krankheit der Zukunft. Und was ich mit der Demenz auch ausdrücken wollte, war, dass man so ein bisschen das Recht haben sollte, zu vergessen. Weil was mich so ein bisschen nervt in letzter Zeit, das ist diese permanente Erinnerung an zurückliegende Dinge, dass man sich nur an das erinnert, was lange zurückliegt. Ich rede da ganz bewusst auch vom Holocaust oder eben auch von den Palästinensern, die immer davon reden, von dem Recht wieder zurückkehren zu dürfen und diese Erinnerung immer heraufbeschwören. Und wenn man heute sein Handy öffnet, ist man sofort in den 50er, in den 60er Jahren. Dann kommen all diese Erinnerungen, all diese Vergangenheit kommt dann wieder hervor, die natürlich auch mit Vorwürfen einhergeht. Und diese Politik der eigenen Identität, der eigenen Identifikation, dass man sich nur noch selbst identifiziert über diese Vergangenheit, über diese Erinnerung, diese Vereinzelung, das halte ich für ein großes Problem, weil wir haben so viele neue Probleme. Es gibt so viele neue Entwicklungen, um die man sich kümmern sollte. Und man sollte nicht immer nur in dieser Erinnerung verhaftet bleiben.
The world and the future that is running before our eyes.
In Ihrem Roman ist das ja tatsächlich auch für die Hauptfigur, das ist ein pensionierter Ingenieur, Sviluria heißt er, für den ist seine Demenz ja tatsächlich auch eine Art Befreiung, oder? Er hat durch die Demenz die Möglichkeit, praktisch neu anzufangen in seinem Leben, oder?
Yes, no, it started, but of course I was describing in the novel the starting of the dementia.
Ich beschreibe ja in meinem Roman den Beginn dieser Demenz. Also das ermöglicht mir ja auch, mit dem Humor zu spielen. Und die Frau dieses Mannes sagt, jetzt bleib nicht die ganze Zeit zu Hause, jetzt mach bitte schön was, arbeite. Und der Ingenieur sagt, ich bin doch Rentner und außerdem, ich bin ein Straßenbauingenieur. Wie soll ich denn jetzt bitte zu Hause Straßen entwerfen? Das kann man ja nicht einfach so von zu Hause ausmachen. Und dann findet seine Frau eine einmalige Lösung. Sie bringt ihn mit einem jungen Ingenieur zusammen und sagt zu diesem jungen Ingenieur, der ein Projekt in der Wüste hat, nehmen Sie doch einfach die Erfahrungen, die Ratschläge und das Wissen meines Mannes, der ist wie ein unbezahlter Assistent für Sie. Und dann arbeiten dieser noch nicht ganz so alte ehemalige Ingenieur, der 73 Jahre alt ist, und dieser junge Ingenieur eben zusammen an einer sehr geheimen Straße, an einem sehr populären Ort in der Wüste.
Place in the desert and the adventure that are coming for them.
Und sie arbeiten da zusammen an einem Tunnel, das ist eben der Tunnel aus dem Titel ihres Romans. Das ist einerseits ein normaler Straßentunnel, andererseits ist dieser Tunnel aber auch, ja, was, ist eine Art Botschaft oder eine Art Symbol. Können Sie uns erklären, wofür der Tunnel steht in Ihrem Buch?
Now, first of all, I set the collaboration of this young engineer and an elderly engineer in the desert, because you don't know that half of Israel is desert.
Zuerst, und das ist ja auch sehr wichtig, diese Zusammenarbeit dieser beiden Ingenieure findet ja in der Wüste statt. Und man vergisst immer, dass Israel zur Hälfte Wüste ist. Und das könnte man kultivieren. Und Ben-Gurion, der ebenfalls irgendwo aus der Wüste kam, hat auch eigentlich immer geraten, wir Juden sollten nicht nur die Araber sozusagen aus ihren angestammten Territorien vertreiben, sondern wir sollten uns diese Wüste nutzbar machen, sie urbar machen. Aber das hat man total vergessen. Man hat überhaupt das Negativ. Und wenn wir diese Negev-Wüste nehmen, da könnten Menschen leben, da könnte man noch sehr viel tun, anstatt immer in die Westbank auszuweichen und da diese Siedler anzusiedeln. Und das ist natürlich etwas sehr Symbolhaftes, was mir diese Wüste bedeutet, aber es kommt noch etwas hinzu. Dieses geheime Projekt soll eine Militärstraße sein und sie soll unter einem Hügel hindurchführen. Auf diesem Hügel leben drei Palästinenser, und zwar ein Ehepaar, ein 55-jähriger Mann, der seine Frau über alles liebt, die aber ein Herzproblem hat. Und er möchte eine Herzplantation in Israel ermöglichen und musste sich dafür stark verschulden. Und das Geld hat er nur so zusammenbekommen, dass er Land verkauft hat, palästinensisches Land an Israelis, das ihm gar nicht gehört. Und nun wird er von den Palästinensern gejagt. Die würden ihn am liebsten umbringen, weil er palästinensisches Land verkauft hat, das ihm nicht einmal gehörte. Die Israelis wiederum wollen aber ihr Geld zurückhaben, weil der ganze Handel ja irgendwo nicht funktioniert hat. Und es gibt aber einen Offizier, der diese palästinensische Familie irgendwo schützen möchte. Und er versucht, sie zu schützen, indem er sie auf diesem Hügel angesiedelt hat, durch das jetzt dieser Tunnel führen soll. Und natürlich ist das für mich symbolhaft. Das bedeutet, es müsste mehr Tunnel geben. Es müsste viel mehr Tunnel geben zwischen den Menschen, anstatt immer so auf einer Identität zu beharren und fanatisch sich zu einer Identität zu bekennen. Was wir brauchen, sind Tunnel.
We have to do tunnels between our identities.
Was würde das denn heißen, wenn man Tunnel anlegen würde zwischen den Identitäten, vor allem zwischen den jüdischen und arabischen Identitäten in Israel?
It's very important because religious identity, but it's not only one type of religious. There is four types of religious. There is five types of right wing. There are six types of left wing and secular. And all these things, everyone is now more and more is closing himself in his identity.
Wenn wir über Identitäten reden, das Verrückte zurzeit ist ja, wie viele Identitäten es gibt. Es gibt allein vier verschiedene religiöse Identitäten in Israel oder fünf verschiedene rechtsradikale Identitäten oder sechs linke Parteien. Dann gibt es noch die Säkularen. Und das ist für ein so kleines Land wie Israel, sind so viele verschiedene Identitäten einfach etwas total Verrücktes. Und was ich finde ist, wir müssen nach anderen Lösungen suchen. Es muss doch wieder möglich sein, dass das, was im Leben auch funktioniert, da können ja Israelis und Palästinenser zusammenleben. Und wenn es jetzt vielleicht eine neue Regierung in Israel geben wird, wenn es ganz gelingen wird, eine Minderheitsregierung auf die Beine zu stellen, die dann eventuell von den Palästinensern toleriert wird, dann schafft das eventuell auch neue Möglichkeiten. Und andererseits leben wir in einem sehr bitteren Moment unserer Geschichte zurzeit, weil wir einen Premierminister haben, Netanyahu, der zum dritten Mal hat wählen lassen, weil er Angst hat, ins Gefängnis zu wandern. Aber wo das schon funktioniert, dieses Zusammenleben, und zwar exemplarisch, das ist in Krankenhäusern. Das Krankenhaus ist der Ort, wo Palästinenser und Israelis gut zusammenarbeiten. Es gibt palästinensische Ärzte, die Israelis behandeln. Und es gibt jeden Tag Privatleute, die in die Westbank fahren, die sogar nach Gaza fahren, während des Raketenbeschuss kranke Kinder und überhaupt kranke Palästinenser nach Israel holen, die dort behandelt werden. Und dann fahren sie wieder zurück. Also da gibt es schon etwas und das hat es auch schon immer gegeben. Seit den Anfängen des Zionismus war das Krankenhaus der Ort, an dem ein Zusammenleben zwischen Israelis und Palästinensern nicht nur möglich war, sondern auch gut funktioniert hat.
And I wanted to put it in a certain way, to demonstrate it even in this novel.
Von diesen Transporten von freiwilligen Organisationen für Kranke aus den Palästinensergebieten, davon erzählen Sie auch in Ihrem Roman. Und überhaupt spielt der Roman relativ viel auch in Krankenhäusern, auch durch die Krankheit der Hauptfigur. Was Sie uns beschreiben als eine Aufforderung, die in Ihrem Roman auch steckt, oder eine Art Utopie, wurde der Roman denn auch so verstanden in Israel? Er ist ja vor einem Jahr dort erschienen. Haben die Leser das auch als so ein Appell verstanden für ein friedlicheres Zusammenleben in ihrem Land?
Not an utopia. It's life. And the tunnel was here was praised, there was a big bestseller, etc. No, it's not utopia.
Das ist überhaupt keine Utopie, sondern das ist unser Leben. Und im Übrigen ist mein Buch sehr gut aufgenommen worden in Israel. Es ist sehr gelobt worden, es ist ein großer Bestseller geworden. Aber wenn wir zurückblicken, wenn wir uns die letzten Jahrzehnte anschauen, dann hat es ja immer eine ganz große palästinensische Minderheit in Israel gegeben. Und sie durften von Anfang an, seitdem es Israel gibt, durften sie innerhalb der letzten 70 Jahre an Wahlen teilnehmen. Und heute haben wir eine Minderheit, eine palästinensische Minderheit, besteht etwa aus 2 Millionen. Dazu kommen dann 6,5 Millionen Juden. Also das sind klare Mehrheit- und Minderheitsverhältnisse, aber die Koexistenz hat eigentlich immer funktioniert. Und trotz aller Kriege, trotz der Intifada, trotz der Okkupation, trotz aller Probleme des Terrorismus, hat diese Koexistenz eigentlich immer zu funktioniert. Und es hat ein Modus vivendi gegeben, es hat einen Status quo gegeben und es gab eine große Weisheit. Und das halte ich auch für sehr ehrbar, dass es das gibt, dass es wirklich keine gewalttätigen Auseinandersetzungen dieser beiden Bevölkerungsgruppen gab. Da herrscht jetzt keine Liebe. Wir lieben sie nicht, sie lieben uns nicht. Aber trotzdem achtet man sich in gewisser Weise und achtet vor allem diesen Status quo. Und insofern ist es keine Utopie, sondern es ist die Realität. Das wird nur sehr gerne von der Presse nicht wahrgenommen. Und ich rede jetzt auch nicht von der Westbank oder größeren Problemen, sondern ich rede wirklich von dem, was innerhalb der Grenzen Israels passiert.
But the question inside Israel is proving that the two sides had behaved with wisdom.
Noch eine letzte Frage. Ihr deutscher Verlag, der hat in den Klappentext zu Ihrem Roman geschrieben, der Tunnel, das sei Ihr bislang bedeutendster Roman. Jetzt ist das jüngste Buch für einen Autor wahrscheinlich immer das beste Buch, das bedeutendste Buch. Aber würden Sie das auch sagen? Ja, der Tunnel ist Ihr bedeutendster Roman bis heute?
No, I have written about 14 novels and short stories, etc. And I can evaluate what is more important and less important.
Also das würde ich jetzt so nicht sagen, dass das mein bedeutendstes Buch ist. Ich habe 14 Romane geschrieben, ich habe Kurzgeschichten geschrieben. Das war jetzt hier ein sehr großer Erfolg, aber mein wichtigstes Buch war das nicht. Ich würde sagen, meine wichtigsten Bücher habe ich geschrieben, als ich um die 30 oder 40 war. Da gab es ganz andere Titel. Aber wenn wir uns andere bedeutende Schriftsteller anschauen, wie Faulkner oder Thomas Mann oder auch Günter Grass, ich würde in diesen Fällen immer behaupten, sie haben ihre besten Bücher geschrieben, wie sie so in der Mitte ihres Lebens standen, weil dann hat man noch etwas Unbekanntes in sich als Autor, man hat noch nicht alles in sich erforscht und perfektioniert aber immer weiter das Handwerk des Schreibens. Und in der Phase entstehen eigentlich die besten Bücher. Und hier ist es jetzt so, zweifelsohne hat dieses Buch eben einen sehr, sehr großen Erfolg gehabt und ich liebe all meine Kinder, aber ich bleibe objektiv. Ich weiß den Wert meiner Arbeiten, glaube ich, ganz gut einzuschätzen. Aber ein Thema, über das wir noch gar nicht gesprochen haben in dem Buch, das ist ja diese ganz besondere Beziehung zwischen Zvi und seiner Frau, zwischen der Hauptfigur und seiner Frau. Und da ist so viel Wärme und so viel Freundlichkeit noch zwischen den beiden, die seit ewig verheiratet sind. Und es war wirklich so, dass meine Frau die ersten 70 Seiten meines Buches gelesen hat und dann ist sie leider sehr, sehr schnell verstorben. Und für mich war das eine Katastrophe, weil wir 56 Jahre verheiratet waren und weil sie so immens wichtig für mich war. Und ich wollte eben auch mal in diesem Buch zeigen, dass Ehen auch halten können. 50% der Ehen, die ich kenne, sind gute Ehen, in denen man freundschaftlich miteinander umgeht und wo es nicht nur um Krisen geht. Und insofern hatte ich ganz bewusst auch etwas anderes zum Thema Ehe schreiben wollen. Und es fiel mir dann sehr schwer, nach dem Tod meiner Frau die Arbeit fortzusetzen. Aber andererseits war es eben auch die Möglichkeit, mich von meiner Trauer zu lösen und auch ein bisschen aus dieser Trauer zu fliehen.
A kind of escape from the sorrow and the death that was around me.
Wie schön, dass Sie dieses Thema auch noch eingebracht haben hier in unser Gespräch. Und es ist in der Tat beeindruckend zu lesen, wie die beiden Hauptfiguren da einander lieben, auch miteinander kämpfen vor lauter Sorge umeinander. Das ist beeindruckend an Ihrem Roman Der Tunnel, so heißt das Buch, das jüngste von Abraham B. Joshua. Im Verlag Nagel und Kimch ist das erschienen. Aus dem Hebräischen wurde es übersetzt von Markus Lemke. Herr Joshua, thank you for joining us.
Thank you very much. Thank you very much.
Goodbye. Have a good day.
Bye-bye.
Im Libanon gibt es seit Wochen Massenproteste gegen Korruption und für einen politischen Wandel. Viele junge Menschen sind dabei und einige von denen treffen sich nach den Protesten bei Poetry Slams, um sich Texte vorzulesen über das, was sie da erleben auf den Straßen. Julia Neumann hat für uns zugehört bei politisch aufgeladenen Poetry Slams in Beirut.
Vor anderthalb Monaten habe ich Online-Dating für mich entdeckt, Tinder. Aber nach 3 Wochen war ich damit durch. Deshalb war ich froh, als die Revolution anfing, damit ich neue Leute treffen kann. Seit dem 17. Oktober habe ich ein neues Tinder. Also ich versuche, die konfessionellen Spannungen abzubauen, indem ich mich durch alle Religionen baggere.
Neila Sabah redet selbstbewusst über Sex, auch wenn vor ihr ein Mikrofon steht und Menschen in einem Stuhlhalbkreis sitzen und gespannt zuhören. Im Beiruter Café und Bücherladen Alias Books haben sich Libanesinnen und Libanesen zu einer offenen Lesung getroffen. Sie nennen es Open Mic.
Auf dem Protestplatz ist der Testosteronspiegel hoch. Wenn du keinen Stress mit der Polizei hattest oder dich mit anderen Parteien gestritten hast, dann hast du halt Sex. Ich bin nicht jung, ich bin 42, aber super viele junge Leute treffen sich in den Protestcamps. Romanzen entstehen, einfach nur, weil sie sich außerhalb ihrer Religionsgemeinschaft und deren Viertel oder Ort treffen.
Die Menschen protestieren gegen korrupte Politiker und deren Klientelpolitik. In dem Land, das 18 Religionsgemeinschaften verzeichnet, wollen sie einen Zusammenhalt über konfessionelle Grenzen hinweg erreichen. Da bleibt nicht viel Platz für Individuen, sagt Kamina Khairalla, die Organisatorin des Open Mics.
Bei all den Ereignissen zurzeit wird uns eingebläut, unsere Egos zurückzunehmen, eine Einheit zu sein. Das ist absolut wichtig und eine super Sache im Libanon, denn wir haben so viele gesellschaftliche Gräben. Diese Einheit ist großartig, aber wir sind auch Individuen. Wir haben Gefühle, Hoffnungen, Ängste und Träume und durchleben eigene Gefühle.
Khairalla ist 24 Jahre alt und arbeitet in dem Café und Buchladen als Bedienung. In der letzten Zeit sind dort viele Konzerte oder Lesungen abgesagt worden, um sich mit der Protestbewegung zu solidarisieren. Für den Abend war ein Poetry Slam geplant. Doch statt eines Wettbewerbs hat die Organisatorin einen sicheren Ort geschaffen, an dem Menschen abseits der Straßen über ihre Gefühle sprechen können.
All right, then. Would anyone else like to share anything? Joe, you want to come up? Yalla.
So, my mom is Lebanese. My dad is Syro-Armenian. Shit happened and I ended up paperless.
Also, meine Mutter ist Libanesin, mein Vater syrisch-armenisch. Dumm gelaufen, ich habe keine Papiere. Ich habe darüber nicht viel geredet, aber jetzt mit den Protesten oder der Revolution, da hat sich einiges in mir gerührt. Das sind einige Beobachtungen, die ich aufgeschrieben habe.
Nur Väter können ihre libanesische Staatsbürgerschaft an ihre Kinder weitergeben. Der 22-jährige Jo Poladochli ist deshalb staatenlos.
Soll ich die Flagge schwenken? Roter Schal, weißes Kleid, grüner Hut. Rote Tränen, weiße Gesichter, grünes Erbrechen. Rot, weiß, grün, Blut, Schnee, Blätter, Blut, Schnee und ihre Schreie, als sie mich gebar. Die Revolution ist weiblich, steht auf der Mauer. Sie haben recht. Es fing an mit der Notiz meiner Mutter am ersten Tag der Proteste, kurz bevor ich die Tür schloss. Pass auf dich auf, Habibi. Ich wünschte, ich könnte mitkommen.
Stay safe, Habibi. I wish I could join. Thank you.
For the past year I've been doing what I'd like to call stateless poetry or the poetry of the displaced.
Seit einem Jahr schreibe ich staatenlose Poesie oder Poesie der Vertriebenen, wie ich es nenne. Es geht um das Leben und das Gefühl, fehl am Platz zu sein. Das hat auch mit der Revolution zu tun. Ich habe mir die Frage gestellt, soll ich mitmachen oder nicht? Ich war in der Innenstadt, habe protestiert, Straßen blockiert. All das, was meine Freunde auch machen. Mein Gedicht ist eine Selbstbeobachtung. Es vorzulesen, war sehr befreiend.
In der Wohnzimmeratmosphäre des Buchladens fühlt sich Jo Poladochli sicher und verstanden. Auf der Straße werden nur die lautesten Aktivistinnen und Aktivisten gehört, sagt die selbstbewusste Neila Sabah. Deshalb müsse es eigentlich mehr von diesen offenen Gesprächsrunden geben.
Es braucht Plätze für junge Leute, die vielleicht nicht super verärgert auf die Straße gehen, die meditativer und reflektierter sind. Auch sie sollten sich ausdrücken dürfen. Ich glaube, deshalb sind Veranstaltungen wie diese hier wichtig. Ich hoffe, dass diese neue Art des Protests auch nach der Revolution weitergeht.
Das sagt Neila Sabah aus dem Libanon bei einem Poetry Slam in Beirut. Blödes Bild, das ist ein ziemlich mutiger Buchtitel für ein Buch voller Bilder, für ein illustriertes Kinderbuch. Einerseits, andererseits aber macht das ja schon neugierig, welches Bild ist denn da so blöde? Den Text für Blödes Bild hat Johanna Tüdel geschrieben, das ist eine erfahrene Jugendbuchautorin aus Schweden. Mit ihrem ersten Bilderbuch hatte sie gleich einen Volltreffer gelandet, Ein Schwein im Kindergarten heißt dieses Buch, das ist inzwischen in 16 Ländern erschienen. Und ihr neues, eben Blödes Bild hat unsere Lesart-Redakteurin Kim Kindermann gelesen. Jetzt ist sie hier im Studio. Was für ein Bild ist denn da so blöd?
Das ist eigentlich noch gar nicht da, dieses Bild. Das muss Minze nämlich erst malen, ein kleines Mädchen. Und jetzt sitzt sie am Tisch, vor ihr liegt ein weißes, zerknittertes Blatt Papier. Ein paar Kritzeleien sind drauf. Es ist also, dieses weiße Blatt ist eine Anklage pur an dieses Mädchen. Sie starrt da drauf, wütend, mies gelaunt, rote Wangen, runtergezogener Mundwinkel. Und ganz schlimm ist, ihr großer Bruder, der sitzt hier nämlich gegenüber, gegenüber und der versinkt quasi in seiner Malerei. Und das ist immer so, findet Minze. Die hat nämlich die Idee, dass sie nie Ideen hat, der aber schon, der kann alles besser, der malt super schön und dabei ist es auch egal, was Minze jetzt selbst überlegt zu malen. Also sie überlegt einen Bären, Bauernhof, Bus, Blume, aber in sich drin ist sie fest überzeugt, das kann der alles mal besser. Der ist nämlich 3 Jahre älter und genauso ist es, er kann alles 3-mal besser als sie.
Und das ist das Thema dieses Buches, dieses Drama dieser Geschwisterbeziehung mit dem Alleskönner großen Bruder?
Genau, also ich habe eine richtige Zeitreise mit diesem Buch gemacht. Ich glaube, das ist für alle Erwachsenen eine große Freude, die ein älteres Geschwister haben. Meine Schwester war 4 Jahre älter, ansonsten war alles genauso wie in diesem Buch. Ich finde es total nett, wie sie es macht, weil sie macht es sehr feinfühlig und klug. Holt sie nämlich wirklich in dieses Geschwister-Konkurrenzdrama ab. Und wie sie das hier angeht, in diesen ganz kurzen Sätzen, wie diese Wut, dieser Frust, diese Selbstzweifel, die hier Minze hat, das wird Seite für Seite immer schlimmer. Und sie macht das aber so, ohne dass man mit ihr, also jetzt irgendwie sich lustig über sie macht, sondern man fühlt das richtig. Man muss aber natürlich auch ein bisschen lachen, weil diese Wut, die ist ja selbst gemacht. Also der Bruder, der sitzt da einfach nur und malt. Aber die Schwester, die denkt alles in ihn rein und wird immer trauriger und wütender. Und dann beschließt sie zum Schluss eine Schneeflocke zu machen. Und dann geht da natürlich auch noch alles schief. Da fällt die Vase um. Sie macht einen Strich, den sie nicht machen wollte. Und zum Schluss schneidet sie auf das zerknäulte Stück Papier ein und schmeißt es zerfetzt in die Ecke, damit das Bild genau so fühlt, wie sie, nämlich wütend, frustriert und allein.
Und der Bruder, ist der zu einem Überblick auch noch, Überschuss auch noch fies zu ihr oder was macht der?
Ja, der bleibt am Anfang so ganz unbeteiligt neben sitzen, so nach dem Motto, die Kleine, die nervt mal wieder. Ab und zu gibt er ihr dann auch ein paar Ratschläge, wird auch immer ein bisschen ungehaltener, aber er bleibt eigentlich so ein bisschen draußen vor und das macht sie natürlich noch viel wilder, weil er malt eben an diesem Bild und dann fragt sie irgendwann auch mal, was malst denn du da? Und dann sagt er, so verrate ich nicht, weil dann würdest du es nachmalen. Und das ist auch so ein klassischer Satz, der in so Kinderdiskussionen natürlich fällt. Aber dann eben kommt dieser Moment, wo sie gar nicht mehr aushält, wo sie stinksauer ist. Und dann kommt Max und überreicht ihr eine wunderschöne Papierschneeflocke. Und dann denkt Minze wieder, klar, Max, der wieder, der kann ja alles. Und dann will sie eigentlich schon wieder losmeckern. Und dann sagt er, das hast du selbst gemacht. Und das ist so ein toller Satz, weil er einfach dann sagt, das ist doch von dir, du Giftnudel. Und damit holt er sie so zurück. Und diese Wut, die sie hat bis dahin, die löst sich auf wie so ein Blob. Und ich finde, das macht diese Geschwisterschaft einfach so deutlich, weil man reibt sich an Geschwistern, aber Geschwister sind eben auch da, einen zu retten und das einfach so zu machen, einfach weil sie einen wie niemand anders wunderbar gut kennen.
Jetzt ist ja dieses blöde Bildbuch auch illustriert, hat da so viele Bilder. Was tragen die bei?
Also die sind herzzerreißend großartig, muss ich sagen. Das liegt vor allem daran, dass die Figuren, das sind winzige Bleistiftzeichnungen, die anschließend nachkoloriert wurden, die erinnern selbst an Kinderzeichnungen. Also da wurde eigentlich das, was es sich hier dreht, im Bild auch selber umgesetzt. Da hat man ganz große Köpfe, kleine Augen, winzige Nasen. Der Mund ist immer nur ein Strich und trotzdem ist in diesen Gesichtern alles drin. Das ist absolut fantastisch. Also ich habe mich kaputt gelacht, nur bei den Bildern angucken, auch als ich jetzt schon hier im Vorzimmer zu unserem Gespräch saß, habe ich das Buch nochmal durchgeblättert und dachte, ich möchte es am liebsten zeigen können, weil sie so großartig sind. Also es ist ein ganz großer Spaß. Manchmal sind die Bilder eben ganze Seite groß, dann sind sie nur immer so klein ergänzend zu den Texten, die ja wirklich nie länger sind als 8 Spalten pro Seite. Ganz, ganz großartig.
Und meinen Sie, dieses Buch könnte so Geschwisterkonflikte, Neidattacken, Konkurrenzattacken unter Geschwistern eventuell beschwichtigen?
Ja, ich finde, es ist ganz großartig, weil es bringt das wirklich so auf den Punkt. Also ich habe mir überlegt, das ist wirklich das beste Geschenk, das man Geschwistern machen kann. Wirklich egal, wie alt sie sind. Mein Exemplar werde ich meiner Schwester auch mal unter die Nase halten, habe ich mir schon ganz fest vorgenommen. Aber vorher müssen das meine Kinder lesen, weil die kennen diese Streitereien auch. Und ich finde schon, dass dieses Buch hilft, Gefühle klarer zu machen, eben auch für jemanden, der sich immer unterlegen fühlt. Und zum Schluss wird ja klar, das ist sie gar nicht. Sie kann auch tolle Sachen machen. Und der große Bruder, der sieht das eben in ihr und stärkt sie. Also ein tolles, wirklich perfektes Kinderbilderbuch.
Das Buch Blödes Bild von Johanna Tüdel mit Illustrationen von Emma Atberger aus dem Schwedischen von Maike Dörries. Im Kunstmann Verlag ist das Buch erschienen. Besten Dank an Kim Kindermann.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Unsere Erinnerung ist wie ein Fenster in die Vergangenheit. Sie zeigt immer nur einen Ausschnitt. Das meiste bleibt verborgen. So geht es Lynn, der Protagonistin in Lena Albrechts Roman Wir im Fenster. Die junge Frau erinnert sich plötzlich an Laila, ihre Kindheitsfreundin im rauen West-Berlin der 90er Jahre.
Was wusste sie? Nicht mal ein Jahr verging und wir würden nicht mehr wir selbst sein. Laila würde ihre dämliche Mütze tragen, ich meine Scham.
Lynn bekommt Laila nicht mehr aus ihrem Kopf. Warum ist ihre beste Freundin damals so plötzlich verschwunden? Wir im Fenster. Lena Albrecht liest aus ihrem Debütroman. Heute Abend in der Buchhandlung Lesen und Lesen lassen in Berlin. Elfriede Jelineks Roman Die Kinder der Toten befasst sich auf ungewöhnliche Weise mit dem Erinnern und Verdrängen des Holocausts. Und er ist berüchtigt für seine Figurenvielfalt und sprunghafte Erzählstruktur. Eine Übersetzung ins Englische gibt es nicht. Die New Yorker Theatermacher und Jelinek-Fans Kelly Copper und Pavol Liska haben sich deshalb erzählen lassen, worum es in dem Buch geht, bevor sie Die Kinder der Toten verfilmt haben. Das Ergebnis ist jetzt im Kino zu sehen.
Wir haben Elfriede Jelinek getroffen und ihr gesagt, dass wir keine Ahnung hätten, wie ihr Buch so sei. Glücklicherweise fand sie das okay. Das befreite uns davon, an der Textvorlage zu kleben. Wir konnten es zu unserem Projekt machen.
Mit hunderten Laiendarstellern, Blaskapellen und Feuerwehren inszenierten Copper und Liska in der Steiermark eine Performance, die sie mit der Super-8-Kamera festgehalten und zu einem Heimatfilm der besonderen Art zusammengeschnitten haben. Die Kinder der Toten, die Verfilmung von Elfriede Jelineks gleichnamigem Roman, ist jetzt im Kino zu sehen. 10 Jahre hat die Schriftstellerin Theresia Mora jetzt mit ihrem Helden, dem IT-Spezialisten Darius Kopp, verbracht. Für den 2. Band der Kopp-Trilogie hat sie den Deutschen Buchpreis verliehen bekommen. Nun ist der 3. und letzte Band erschienen.
Aber ich ahne schon, dass ich möglicherweise im Verlaufe des Herbstes dann doch ein bisschen trauern werde um diesen Kopp. Aber es ist nicht so schlimm wie bei meinem ersten Roman, bei Alle Tage, wo ich wusste, ich habe dieses eine Buch für diesen Helden und ich darf ihn nie wieder schreiben. Mit dem Kopf konnte ich schön Zeit verbringen, das war toll.
Im Schlussakkord zwingt Theresia Mora ihren kauzigen Helden dazu, sich beim Balanceakt des Lebens auch mit sich selbst auseinanderzusetzen. Theresia Mora liest aus Auf dem Seil, morgen Abend in der Universitätsbibliothek in Würzburg.
Das waren unsere Literaturtipps, zusammengestellt von Julia Eickmann.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Mit nichts am Körper als einer roten Badehose nähert sich Herr Ungebühr einem schwarzen Loch.
Perfekte Flughaltung.
Seine Umrisse verschwinden, aber die Hose leuchtet. In der chilenischen Sternwarte verfolgen sie atemlos den roten Fleck. Plötzlich ein grelles Licht und zwei Bärte, Gott und Friedrich Nietzsche.
Und die rote Badehose.